Frauke, wie ist denn deine Erinnerung an deine Schulzeit? War das eine gute Zeit?
Das war eine gute Zeit, ja. Hat mir Spaß gemacht. Aber erinnerungsmäßig sind vor allem gute Lehrer in meiner Erinnerung, muss ich sagen.
Ja, das ist weniger bei mir ganz ähnlich. Also die Lehrerinnen und Lehrer, die menschlich Eindruck gemacht haben, die nicht immer nur beliebt oder einfach waren, sondern die auch einen gefordert und gefördert haben, das waren eigentlich die Elemente, die in der Schulzeit wirklich toll waren. Ja, und trotzdem konnte man natürlich nur das lernen mit dem Lehrerpersonal, das eben an der Schule da war. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass ich natürlich ein neugieriges Kind war, wie alle Kinder neugierig sind. Und dann war die Anlaufstelle bei mir die Bibliothek in meiner kleinen Stadt. Ja, und die hatte halt eben alles Mögliche. Und ist mal hingegangen, hat sich ein Buch ausgeliehen, das gelesen und zurückgegeben, das nächste Buch geholt. Das hat sich schon sehr verändert.
Und bei uns gab es ein Limit. Man durfte noch nur 4 Bücher ausleihen, jeweils pro Woche. Es gab eine Ausnahme, wenn man in der Bibliothek gearbeitet hat, dann durfte man mehr. Und deswegen habe ich mit 9 dort meinen ersten Job angefangen.
Das ist zu wenig. Oh, das ist ja hart an der Kinderarbeit, würde ich sagen. Ja, also das Thema Bildung und Ausbildung hat sich dramatisch verändert in den letzten Jahren, das ist ganz klar. Und deswegen haben wir uns heute 2 Experten eingeladen. Beide kommen aus der Didaktik, aus dem Schulbetrieb. Und der eine mehr in der Praxis als Lehrer und dann jetzt in der Lehrerausbildung, der andere als Wissenschaftler zum Thema Schule und Bildung.
Genau, Jochen Kuhn ist bei uns in München an der LMU. In der Physik hat er einen Lehrstuhl, also wie du, ihr seid euch eh seelenverwandt, und hat aber viel gemacht in der Vorstellung, wie sieht ein zukünftiger Klassenraum aus, was kann man da tun? Also schon vor dem Start der generativen KI-Diskussionen viel gemacht, wie kann man VR-Brillen nutzen und ähnliches. Darüber werden wir heute gar nicht reden, aber jetzt vor kurzem ist er bei uns auch zum Vizepräsidenten für KI-Einsatz an der Uni gewählt geworden, und genau, von daher ein interessanter Sparing-Partner zu deinem Bekannten.
Genau, und Florian Kasten ist unser zweiter Gast. Florian hat mit mir Physik und Mathe studiert und ist dann Lehrer geworden und dann eben auch in die Lehrerausbildung, also verantwortlich für das, was Lehrer eigentlich wissen müssen und wie sie ausgebildet werden, dann geworden. Und mit beiden wollen wir uns heute in dieser ersten Folge unterhalten, wie denn überhaupt sich so das gesamte Thema Schule und Lernen sich durch KI verändert. Das ist auch ein Novum bei uns, diese Folge wird es in 2 Teilen geben. Wir wollen dann noch ein zweites Mal aufnehmen in ein paar Wochen, wo wir dann konkreter reingehen in die Frage, welche konkreten Tools und Anwendungen und Startups und so weiter gibt es denn dann im Bereich der Bildung. Heute also erstmal der Überblick und das große Ganze zum Thema KI und Schule. Hört mal rein. Herzlich willkommen zu DigDeep, zu Neuem aus der digitalen Welt. Und ich freue mich sehr, mit Florian und Jochen heute über einen neuen Mitschüler zu reden. Ich habe gehört, der ist in der 3. Klasse erst. Der ist aber schon auf Abiturniveau, was so viele Prüfungen angeht. Der weiß sehr viel, der fantasiert aber auch mal gerne und hilft anderen Schülern sehr gut in den Klassenarbeiten und in den Hausarbeiten so ein bisschen zu cheaten. Und ich wollte mich auch mit euch unterhalten, wie ihr denn diesen neuen Mitschüler denn so findet, diesen Drittklässler ChatGPT. Hallo Florian und Jochen, wie geht's euch denn mit KI in der Schule?
Hallo Christoph, hallo Frauke.
Magst du als Praktiker anfangen, Florian?
Ich fange gerne an. Also der Mitschüler ist sehr spannend. Manchmal amüsiert man sich über ihn, manchmal schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen und manchmal steht man staunend da und denkt sich, was kann der schon alles? Und man muss sehr unterscheiden zwischen dem Schüler auf den ersten Blick und dem Schüler auf den zweiten Blick, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut in das, was er in seinen Leistungen erbringt, wenn er seine Klassenarbeiten schreibt, wenn er seine mündlichen Antworten gibt, dann ist er manchmal hervorragend gut, so wie du es beschrieben hast, dann ist er auf Abiturniveau und manchmal denkt man, der hat noch nicht mal verstanden, in welchem Fach er gerade sitzt. Also dieses Schwankende, dieses Hochvolatile, das ist manchmal beeindruckend, wenn es nach oben ausschlägt, und es ist manchmal beängstigend, wenn es nach unten ausschlägt. Also wir sind noch dabei, ihn kennenzulernen, und wir staunen, und besonders müssen wir uns gerade über seine Eltern Gedanken machen.
Und der Mitschüler ist ja auch sehr beliebt, ne? Also er wird ja auch außerhalb der Schule von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr häufig, ich sage es mal, er hat ein ganz großes Buddy-System. Das heißt, er wird ja außerhalb der Schule ja häufig gefragt, mit ihm wird ja viel gespielt außerhalb der Schule. Und auch bei Lehrkräften ist er ja auch super beliebt, ne? Auch außerhalb der Schule, in den Konstellationen, wie auch Florian gerade eben berichtet hat, kennenlernen, ausprobieren, unterstützen und auch vielleicht an Grenzen und Wundern.
Florian, ich greife das gerne mal auf, was Jochen da sagt. Du als Lehrer oder in einer deiner vielen Hüte als Lehrer, wie nutzt du denn diese Sprachmodelle in der Unterrichtsvorbereitung, wenn überhaupt?
Du hast ein wichtiges Wort gerade schon gesagt, Sprachmodelle. Das wird momentan sehr durcheinander geworfen. Also das heißt KI in der Schule. Das Einzige, was wir momentan in der Breite haben, sind Sprachmodelle, LLMs. Und die werden schon als KI in der Schule immer bezeichnet. Das, was wir eigentlich haben möchten, ich fange gleich mal mit dem Wunsch an, bevor ich auf die Realität schaue.
Das ist gut, das kann der Jochen dann umsetzen.
Genau, das, was wir eigentlich gerne hätten, wären richtige KI-Systeme, tutorielle Systeme, die, ich träume jetzt mal, wirklich den Lernstand aller Schülerinnen und Schüler kennen, die eine Didaktik-Ahnung haben, vielleicht sogar ein tiefes fachdidaktisches Wissen, die auch Lehrpläne kennen, die dann auch wissen, was muss vermittelt werden, wie muss dieser Fachbegriff genannt werden, was konnten die im Jahr davor lernen, was sollen die im nächsten Jahr lernen, sodass dann am Ende eine perfekte individuelle Unterstützung geliefert wird. Dass ich genau weiß, der einen Schülerin helfe ich so, dem anderen Schüler helfe ich auf eine andere Situation, auf eine andere Art und Weise. Das wäre perfekt. Das hätten wir gerne, denn dann kann man das tun, was man momentan in der Schule nicht gut kann. Ich stehe bis heute vor einer Gruppe von, sagen wir mal, 27 Schülerinnen und Schülern und muss trotzdem versuchen, in den 45 Minuten allen irgendwie gerecht zu werden. Also mir, meiner Didaktik, dem Bildungsplan, den Eltern und allen 27, die da vor mir sitzen. Hätte ich jetzt hier eine technische Unterstützung, wäre das viel leichter und vermutlich auch viel, viel besser. Und jetzt zurück aus der Traumwelt kurz vor Weihnachten. Ich muss zurück in die Realität. Das heißt, wir haben das nicht. Wir haben ein LLM. Wir haben ein, ich nenne sie jetzt einfach mal ChatGPT oder irgendein anderes System, mit dem man dann arbeiten kann. Das heißt, wir können ganz kleine Sachen nur machen und noch nicht das, was wir eigentlich haben wollen. Wir können also Texte generieren, wir können Aufgaben erstellen, wir können uns Vorschläge machen lassen für eine Unterrichtsstunde beispielsweise. Aber dieses Individuelle, das geht nur, indem wir selbst die individuelle Anpassung machen, indem ich sage, für die eine Schülerin lasse ich jetzt diesen Prompt so verändern, dass dort etwas erstellt wird. Für den anderen brauche ich das. Und für die dritte Schülerin, die einfach den anderen weit voraus ist, für die generiere ich mal ganz schnell noch tolle weiterführende Aufgaben. Aber ich bin sozusagen die Intelligenz, die für die Individualisierung sorgt.
Die Situation erinnert mich sehr stark an das, was wir auch in der Industrie hier haben. Also du gibst jetzt jedem Menschen so ein Multifunktionstool in die Hand. Und dann läuft jetzt jeder los und versucht, sich ein Haus zu bauen, weil dieses Tool kann ja alles. Und das, was jetzt gerade passiert, erleben wir eigentlich überall. Also jeder ist erstaunt über die Fähigkeiten, die er da auf einmal in die Hände bekommt. Aber für das, was man eigentlich erreichen will, wo man eine professionelle Expertise braucht oder jetzt eben Wissen um einen Lehrplan oder Wissen um den Lernprozess als solchen, das fehlt auch, genauso wie in der Industrie, das Wissen über die Fachanwendung fehlt. Was passiert denn jetzt tatsächlich konkret im Unterricht, wenn doch eigentlich der gesamte Unterrichtsablauf auf was ganz anderes ausgerichtet ist? Das heißt, also ich vermittle etwas, ich möchte das abfragen, ich möchte, dass ein Schüler oder eine Schülerin zu Hause Wissen ja auch selber sich aneignet, selber etwas produziert. Ja, und wenn ich auf die Realität schaue, ich bin ja auch Elternteil, ja, dann ist das eben so, dass in den Schulen vor allem jetzt zu Hause mal ChatGPT gefragt wird, und ihr macht die Hausaufgaben. Was erlebt ihr denn ganz konkret? Wie schlägt das dann im Unterricht auf? Wird das besser? Ändert sich das gar nicht? Wird das schlechter?
Also ich glaube, Florian kann da noch viel detaillierter aus der Praxis beschreiben. Ich glaube, was ich aus meiner Sicht sagen kann, ist zum einen, dass es auch eine große Heterogenität bei den Kolleginnen und Kollegen in der Schule gibt. Nicht nur in der Schule, auch bei uns in der Wissenschaft. Ich höre von Kolleginnen und Kollegen, beispielsweise die Gutachterinnen und Gutachter bei der DFG sind, die noch nicht so erfahren in der Nutzung von generativer KI sind und dann eben auch nicht die Limits und die Möglichkeiten, die dahinter stecken, kennen. Das gibt's also auch bei uns. Aber insbesondere ist es eben gleich in der Schullandschaft, würde ich sagen, dass eben die Kolleginnen und Kollegen in der Schule eine große Heterogenität aufweisen, a, in der Erfahrung dessen, wie sie mit so einem Tool umgehen, egal wie es heißt, zweitens auch in der eigenen Wahrnehmung, wie kompetent sie sich fühlen, mit dem Tool umzugehen, was direkten Einfluss hat, ob und wenn ja, wie sie so ein Tool im Unterricht einsetzen. Das weiß man aus anderen Studien zum Medieneinsatz. Und drittens muss man dann sagen, es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was sie zu Hause nutzen, und zwar gilt es für Lehrkräfte, als auch für Schülerinnen und Schüler, als auch für Eltern, und was dann in der Schule eingesetzt werden darf. Also beispielsweise, Florian hat ja gerade eben von Sprachmodellen genannt in der Schule. Konkreter heißt es ja noch ein bisschen, da wird er auch noch ein bisschen mehr sagen können, dass es sehr spezielle Systeme sind, die in der Schule einsetzbar oder eingesetzt werden dürfen, die eben verschiedene Kriterien erfüllen. DSGVO ist nur ein Kriterium und da gibt es jetzt auch ein Tool, was wohl entwickelt wurde und auch über die Bundesländer hinweg ausgebreitet wird, das heißt Tally. Und der Punkt, soweit ich weiß, ist, dass zum Beispiel es nicht so ist, dass dieses Tool so agiert wie das, was die Lehrkräfte oder das wir alle von zu Hause her kennen. Ihr öffnet euer ChatGPT oder was auch immer Oberfläche, versucht dann euer generatives KI-Tool dann zu nutzen und dann kriegt ihr ein Ergebnis. Sondern diese Tools nutzen in der Regel aufgrund von diesen Datenschutz Bedingungen auch, typischerweise die API von einem Sprachmodell. Und das Problem, was dann passiert, ist beispielsweise, wenn Sie das eingeben wie zu Hause in dieser webbasierten Oberfläche, dann ist die Antwort komplett verschieden. Weil eben beispielsweise die Oberfläche oder die Webplattform von den großen Playern, sage ich jetzt mal, viele Vorprompts haben, die eben bevor sie an das Sprachmodell geschickt werden, das hinten dran ist, Vorverarbeitung zulassen, die ganz andere Antworten dann ergeben. Und das limitiert auch den Einsatz in der Schule. Und Florian und ich, wir sind ja Naturwissenschaftler. Speziell in Naturwissenschaften hat es Riesenfolgen in der Form, dass beispielsweise solche Sachen wie in den Naturwissenschaften zentral sind, also Bearbeitung von symbolhaften Darstellungen, also Formeln, Tabellen, Diagrammen und so weiter. Das ist nicht notwendigerweise möglich in den Tools, die Lehrkräfte in der Schule verwenden können.
Jochen, jetzt hast du natürlich viel über die Lehrer erzählt, Lehrerinnen und Lehrer. Ich glaube, bei allen digitalen Themen erlebt man aber etwas, was eigentlich ganz anders abläuft, nämlich die Schülerinnen und Schüler sind den Lehrern immer voraus, wenn es um Technologie geht. Ja, also wenn ich meine eigenen Kinder anschaue, die Lernphase, also wie schnell die in der Lage sind, neue Themen sich anzueignen, ist viel schneller, viel direkter, viel spielerischer. Jetzt sind aber viele Themen ja darauf ausgerichtet, dass man eigentlich ja die Leistung des Schülers oder der Schülerin messen möchte oder zumindest mal wissen möchte, der hat die Aufgaben selber gemacht, hat die geübt. Wenn ich jetzt mir die Quote anschaue, was glaubt ihr denn, wie viel von euren Hausarbeiten und von euren Hausaufgaben und von euren Aufsätzen zu Hause sind denn überhaupt noch ohne KI zustande gekommen? Was hat denn das für eine Auswirkung?
Wenn ich jetzt, also für die Schule kann ich nicht sprechen, aber ich kann es vermuten, wenn ich jetzt für die Universität sprechen würde, dann würde ich sagen, es ist im kleinen einstelligen Bereich. Also du hast ja gefragt, welche nicht mit KI, also ich würde sagen, wahrscheinlich gar nichts, ja. Und das sagt natürlich auch schon eine große Frage dessen, wie misst man Lernerfolg? Wie misst man Leistung? Was sind eigentlich die Kriterien, nach denen wir heute auch Noten vergeben? Das spielt auch in der Uni, aber eben auch in der Schule eine große Rolle. Und da ist natürlich die Frage erstmal, dass man nicht sagen kann, wer ist Autorin oder Autor dessen, was abgegeben wird natürlich. Dass natürlich eine Art von Scheinproduktivität vorliegt, was dann auch letztlich dazu führt, wenn die Schülerinnen und Schüler oder auch die Studierenden zu Hause diese Arbeiten übertragen, outsourcen auf ein Tool und das Tool dann letztlich die Aufgaben löst und die Studierenden und Schüler nicht mehr aktiv in diese Lösungen reingehen, sich damit beschäftigen, ist es natürlich sowas wie eine Cognitive Laziness. Man beschäftigt sich nicht mehr mit dem Inhalt, denkt aber, dass man es verstanden hat, weil es ja die Lösung vorliegt. Ja, man gibt es ab die Lösung liegt vor. Wenn man dann aber letztlich in der Schule geprüft wird, auf einmal ist man überrascht, dass man eine schlechte Note hat. Ja, so eine vorgebliche, ich habe es verstanden, Illusion. Das sehen wir übrigens auch in der Uni. In den Naturwissenschaften ist es typischerweise, Mathematik oder Physik, ist es typischerweise so, dass die Schülerinnen, dass die Studierenden sich zu Hause über sogenannte Übungsblätter vorbereiten müssen auf die Klausur. Das heißt, sie geben das wöchentlich ab. In der Regel wird es natürlich mit ChatGPT gelöst, weil die das auch können, oder mit einem generativen KI-Tool. Und dann sind die natürlich zugelassen zur Klausur, weil sie ein gewisses Level brauchen. Und in der Klausur sehen wir einfach, dass es eine höhere Durchfallquote gibt wie zuvor übrigens. Und das hat natürlich zum Beispiel damit zu tun. Das heißt also, zum einen ist es das Risiko, dass es beim Lernenden oder bei der Lernenden eine vorgebliche Wissensakquise zu sein scheint. Und zum anderen, dass für die Dozierenden oder Lehrkräfte, dass nicht das Produkt im Vordergrund stehen darf, was, wenn man es zu Hause machen lässt, sondern dass es der Fokus auf den Lernprozess erfolgen sollte. Das heißt also, man muss verstehen, was die eigentlich tun. Man muss eine Mischung machen aus Aufgaben, die sie zu Hause machen, zum Beispiel mit mündlichen Prüfungen oder mündlichen Abfragen oder mündlicher Vorstellung, Präsentation in der Schule. Genau, also dass es so ein Shift gibt.
Florian, was bewirkt das dann in den Kollegien? Also das trifft jetzt ja wirklich auf jeden Lehrer, auf jede Lehrerin. Wie gehen die damit um und welche Fragen kommen denn da hoch? Du bist ja nicht nur selber Lehrer, sondern du bist ja auch in der Lehrerausbildung und in der Weiterbildung und im Gesamtkonzept unterwegs. Was passiert da gerade?
Also wir haben hunderte Fragen, und wir haben ganz wenig Antworten. Ich tingle tatsächlich ganz oft durch Schulen und halte solche Keynotes an pädagogischen Tagen, wo ich dann morgens die Stimmung auf einen ganzen Tag mit KI versuche, in eine fröhliche, gute Stimmung zu bringen, denen Lust zu machen, sich einen Tag lang mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich komme da tatsächlich immer mit diesem Ansatz, ich bringe euch die Fragen mit, denn ich kann euch keine Antworten geben. Die meisten Antworten müssen sich die Schulen, die Kolleginnen und Kollegen, die Schulen innerhalb eines Trägers, also zum Beispiel innerhalb einer Stadt, selbst geben, weil sie von technischer, juristischer, pädagogischer Seite sind, bei der es eben keine landesweiten oder gar bundesweiten Voraussetzungen gibt. Also wir haben sehr, sehr viele Fragen und wir müssen uns Schritt für Schritt diesen Fragen nähern. Und was man vielleicht sagen kann beim Thema KI, es ist nochmal ein Brennglas auf die Situation der Digitalisierung an den Schulen. Also das, was wir die letzten Jahre hatten, dass Scheren auseinandergingen, dass es große Unterschiede gibt bei den technischen Voraussetzungen, sowohl zu Hause als auch in den Schulen selbst. Große Unterschiede bei der Haltung, also gehe ich dem Ganzen positiv entgegen oder bin ich zögerlich? Gehe ich da juristisch sehr, sehr, sehr rechtssicher ran oder sind mir europaweite Regelungen eher egal? So haben wir das jetzt hier auch. Wir haben das Ganze nur, ich weiß nicht, darf ich das sagen, auf Ecstasy. Das Ganze noch mal schneller, noch mal heftiger, noch mal virulenter. Die Öffentlichkeit schaut noch mehr drauf auf diese ganzen Sachen. Und wir haben genau das Gleiche. Wir haben Lehrerinnen und Lehrer, die mit großem Engagement ganz mutig vorausgehen und alles ausprobieren. Wir haben andere, die jetzt erst recht sagen, jetzt habe ich gar keine Technik mehr. Smartphones raus aus den Schulen, Smartwatches raus aus den Schulen. Wir machen nur noch alles auf Papier und jetzt keine Hausaufgaben mehr, alles nur noch hier und jetzt. Wir haben Schulträger, die kaufen einfach jedes Tool, das irgendwie verfügbar ist, und wir setzen sie blind ein. Und wir haben andere, die schauen erstmal auf die Regelung und sagen, oh, wenn ich mir das ganz genau anschaue, was ich darf, dann darf ich eigentlich gar nichts momentan. Also wir haben viele, viele Fragen, wir haben ganz wenig Antworten. Und wenn wir jetzt 5 Stunden uns Zeit nehmen, dann können wir durch diese ganzen Fragen durchgehen. Das wollt ihr jetzt aber bestimmt.
Kein Problem, ich höre dir gern 5 Stunden lang zu. 2 Nachfragen zu dem, was du gerade gesagt hast. Dieses Spektrum an Lehrern, die hier unterschiedlich reingehen mit dem, was sie machen und ausprobieren wollen. Hast du den Eindruck, die Engagierten, die sich trauen, das, was du vorhin angedeutet hast, die Individualisierung des Lernerlebnisses auch mal ausprobieren? Sind es die gleichen, die vorher schon mal probiert haben, nicht Frontalunterricht zu machen oder Lernstationen zu machen? Oder ist es so, dass dadurch, dass es jetzt leichter wird, individualisierte Aufgaben zu kreieren, also nicht selbst erkannt, wie was die Schüler können, aber durch den oder die Lehrerin initiiert, dass sich auch andere trauen, anderen Unterricht zu machen, weil sie das Gefühl haben, es ist machbarer geworden?
Das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe keine wirkliche Antwort darauf. Und vor allem kann ich nicht sagen, es ist wirklich so. Mein Gefühl ist eher, dass es die sind, die vorher schon mutig waren, die jetzt noch bessere technische Tools haben. Mhm. Gibt ja diesen Ausdruck der Digitalisierung als großer Verstärker. Ja. Derjenige, der vorher schon gut lernen konnte, kann mit Digitalisierung noch besser lernen. Der vorher schon gut prokrastinieren konnte, kann mit Digitalisierung noch besser prokrastinieren. Ich habe eher so diesen Eindruck. Die Kolleginnen und Kollegen, die schon immer versucht haben, individualisierter unterwegs zu sein, die können das mit diesen Tools noch besser. Diejenigen, die bislang schon versucht haben, individuelles Feedback zu geben, können das jetzt noch besser. Also zum Beispiel jetzt ein Tool zu nutzen und sagen, ihr schreibt mir alle einen Aufsatz, ich lade die entsprechend in ein System hoch, gebe euch ein individualisiertes Feedback und gebe euch dann individuelle Aufgaben, wie ihr jetzt euren Aufsatz, eure Analyse nochmal verbessern kann. Ich glaube, diese Grundhaltung braucht man, um dann mit diesem riesigen Schweizer Taschenmesser das richtige Werkzeug aufklappen zu können.
Jetzt hast du ein paar Mal Werkzeuge und Tools angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Bereich ja unglaublich viele Startups oder auch große Firmen gibt, die versuchen, in den Schulmarkt reinzukommen. Nehmt ihr das so wahr? Also gibt es eine Bandbreite an Dingen, aus denen man auswählen kann? Oder ist bei uns in Deutschland aufgrund des Datenschutzes, den Jochen vorhin angesprochen hat, da weit weniger los als jetzt in manchen Nachbarländern oder den USA? Habt ihr da einen Eindruck, wie man sich das vorstellen muss? Als Kontext vielleicht, ich persönlich habe Erfahrung gemacht mit den Sachen, die Schulstiftung Freiburg zusammen macht mit AI Horizon. Die haben ein Tool entwickelt, was auf der Microsoft Azure Plattform läuft. So kam bei uns der Kontakt zustande. Von dem Tool war ich ziemlich beeindruckt, weil es erlaubt, dass die Schüler, also das ist eher an Gymnasiasten gerichtet, dass die Schüler einstellen können, was für einen Lehrertyp sie wollen. Also jemand, der eher sokratisch unterrichtet oder jemand, der eher preskriptiv unterrichtet. Ob sie das nutzen oder nicht, weiß ich nicht. Wir sind mittendrin in der Evaluationsstudie, aber da habe ich mal einen Geschmack dafür bekommen, in welche Richtungen sich diese ganzen Tools eigentlich unterscheiden können. Wie nehmt ihr die Landschaft wahr? Und Jochen, ich glaube, du arbeitest ja selbst an einer möglichen Startup in der Richtung, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe.
Ja, genau. Ich bin ein bisschen biased. Von daher kann ich aber auch aus eigenen Erfahrungen berichten. Also wenn man jetzt die die Schulen in staatlicher Trägerschaft jetzt erstmal auf den Schirm, also in Trägerschaft der Länder, dann gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Zum einen Tools, die per se erlaubt sind. Da gibt es eine Oberfläche oder einen Dienst, der heißt VDIS, den die Länder auch eingerichtet haben, bei dem sich die, ich sage es mal, die Unternehmen, die so ein Angebot bereitstellen möchten, dort anmelden können und sich überprüfen lassen können, sage ich jetzt ganz platt. Und wenn sie dort aufgenommen werden, dann können die Länder sich aus dieser Plattform das Tool aussuchen. Das ist dann sozusagen Haken dran. Das hat verschiedene Vorteile und auch verschiedene Nachteile. Aber das ist zum Beispiel was, wo es durchaus möglich macht, eben auch für Schulen, ich sage jetzt mal, rechtlich safe zu sein und den Ländern die Möglichkeit gibt und den Schulen die Möglichkeit gibt, Tools sich sozusagen in die Schule zu holen, die auch wirklich erlaubt sind. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, aber ich glaube, per se kann man schon sagen, dass in Deutschland speziell, EU-weit kann ich es nicht sagen, dass dort die Schrauben schon deutlich enger sind. Aber trotzdem gibt es schon einige Initiativen, einige Startups und ganz viele Initiativen, die man gar nicht kennt. Also ich spreche, wenn man mit Personen spricht, dann haben die auch ein Tool, wo sie selbst vielleicht sogar entwickelt haben, wo super cool zu sein scheint, aber man kennt es eigentlich gar nicht. Ne? Also wenn man auch so ein bisschen in der Landschaft rumschaut, es sprießen ja unfassbar viele solche Tools aus dem Boden, was ja toll ist, wenn man A, die Übersicht hätte, B, die Erlaubnis hätte, die auszuprobieren, aber C, was aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist, die Kompetenz hat zu bewerten, ob diese Tools hilfreich für den Unterricht sind oder nicht. Und das ist nochmal was, wo ich gern zurückgehen würde. Ich glaube, entscheidend für den Einsatz von diesen Tools ist, glaube ich, nicht die Fähigkeit dessen, in welcher Weise man offenen Unterrichtsformen im Unterricht oder bereit ist, offene Unterrichtsformen im Unterricht einzusetzen oder bereits Erfahrung darin hat, sondern wirklich die Medienkompetenz. Also in welcher Weise, also das ist ein hoher Moderator dessen, wie tatsächlich Lehrkräfte per se Medien einsetzen. Und da gibt's einfach echt einen riesen Gap wie Deutschland dasteht, auch im Vergleich zu anderen Ländern in der EU. Ja, und das ist ein ganz enger Flaschenhals dessen, was hindert, dass eben solche Möglichkeiten auch im Unterricht ankommen. Also es gibt ja auf der einen Seite gibt es ja die Umfragen, dass, ich sage es mal, auf der einen Seite die Schüler zu 90% KI nutzen, auch Lehrkräfte übrigens viel nutzen, aber nur ein kleiner Teil dazu bereit ist, diese auch im Unterricht einzusetzen. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass der wahrgenommenen Selbstkompetenz, weil man natürlich da nur dann Tools einsetzt, wenn man sich selbst sicher damit fühlt. Also so ähnlich wie Christoph vorhin gesagt hat, angenommen, ich habe noch nie ein Haus gebaut, ja, aber mir stehen alle Steine zur Verfügung, die ich brauche, und ich fange dann mal an, das Haus zu bauen. Ja, würde ich das tun? Wahrscheinlich nicht. Ja, und zumindest würde ich nicht selbst einziehen. Ja,
du kennst die meisten Männer nicht, die machen das einfach mal. Genau. Ja, Florian, du wolltest auch noch mal mit einsteigen.
Genau, ich versuche mal noch ein bisschen zu klassifizieren. Also es gibt solche Gruppen von Werkzeugen, die lokal laufen. Also irgendwelche Schulen, die sich zum Beispiel eine kleine Serverfarm in den Keller stellen und darauf dann offene Sprachmodelle laufen lassen, damit es on-premise läuft, wie man das immer so schön neudeutsch sagt. Von der aktuellen Shortlist der KI-Schulpreisschulen gibt es so ein paar Beispiele, die genau sowas umsetzen. Also lokale Sprachmodelle, die dann datenschutzrechtlich anders zu bewerten sind. Dann gibt es diese ganz großen Tools, die Jochen auch gerade angesprochen hat, die dann gegebenenfalls landesweit oder bundesweit zur Verfügung stehen. Auch da vielleicht zwei Subgruppen. Die eine Gruppe sind die von den Ländern entwickelten. Da wurde vorher schon das Wort Telly genannt, also ein von FWU entwickeltes Tool. Diese ganze Gruppe Telly sei hier ein Name, gibt es ganz viele andere, sind immer so, dass sie letztendlich nur eine Schnittstelle zu den kommerziellen Sprachmodellen sind. Also irgendein Anonymisierungslayer, dass nicht alle Daten irgendwohin übertragen werden. Letztendlich werden aber die Kerninformationen zu OpenAI oder auf andere Tools übertragen. Die Antwort wird dort generiert und wird dann den Schülerinnen und Schülern wieder eingespielt. Das gibt's in Landeslösungen, das gibt's aber auch in kommerziellen Anbietern. Da gibt's ein paar ganz große Player in Deutschland, die in vielen Bundesländern aktiv sind, die sowas dann anbieten. Da kann ich dann auch Bilder generieren. Manchmal sind die auch ein bisschen pädagogisch vorgepromptet. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich spreche jetzt mit Marie Curie, ich spreche jetzt mit Albert Einstein. Und dann ist da schon ein kleiner Prompt da. Dann habe ich einen kleinen Avatar, mit dem ich da mich unterhalten kann. Also so eine Mischung aus Schnittstelle zu großen Sprachmodellen und einer kleinen pädagogischen mit einem kleinen pädagogischen Frontend dazwischen. Dann gibt es jede Menge Startups, die einzelne Aspekte beleuchten. Da gibt es mittelgroße Startups, die sich zum Beispiel darum kümmern, Feedback zu machen. Also Aufsätze hochladen, Feedback schreiben und dann bekomme ich da als Schülerin oder Schüler wieder eine Antwort zurück, mit der ich meinen Aufsatz dann verbessern kann. Da gibt es einige Player, die unterwegs sind. Und dann gibt es, das finde ich jetzt gerade auch noch besonders spannend, solche, die etwas größer das Ganze pädagogisch-didaktisch angehen. Also beispielsweise, nenne ich mal Schulbuchverlage, die sagen, wir haben viele, viele Jahre Erfahrung, wir haben Schulbücher, wir haben didaktische Lehrwerke, ja, dann bauen wir doch unser eigenes KI-System, indem wir unsere ganze Erfahrung da reinhauen. Also, wir nehmen unsere Schulbücher, wir nehmen unsere didaktischen Materialien und bieten jetzt den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften, solche speziellen Systeme, mit denen die eine Ergänzung zu unseren Lehrwerken haben. Kann ich sagen, als Lehrkraft, ich brauche bitte noch ein ergänzendes Arbeitsblatt zur Seite 35 in diesem Schulbuch. Das System kennt das Schulbuch, das System kennt die Didaktik, kennt die Lehrpläne und kann jetzt hier zielgerichtet etwas erstellen. Das wäre so ein großes Beispiel noch. Ich will jetzt keinen Verlag nennen. Das machen viele Verlage auf ihre Art und Weise. Aber On-Premise, die eigenen Schulen, kleinere Startups, große Startups und die großen Bildungsplayer.
Ich glaube, da sehen wir so eine ähnliche Entwicklung wie eigentlich mit allen großen digitalen Tools. Also als das Desktop-Publishing-System ersetzt wurde durch Word und Times New Roman, dann ist erstmal alles schlechter geworden. Und irgendwann hat man sich dann wieder darauf geeinigt, wie eigentlich professioneller Schriftsatz aussehen sollte. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt weitergehen. Wir haben jetzt ja sehr stark darüber gesprochen, wie eigentlich dieses neue Tool und diese neuen Fähigkeiten den Schüler verändern, aber auch die Schule verändern. Ich möchte aber noch mal auf den Zweck der Schule zurückkommen. Also die Schule soll ja fürs Leben idealerweise ausbilden. Und jetzt sind wir ja in einer Situation, wo das ganze Thema, was weiß ich, erneut wieder auf den Kopf gestellt wird und was kann ich. Wir hatten ja vielleicht die Situation einmal schon mal, als man alles googeln konnte, ja, also als es gar nicht mehr darum ging, Dinge in seinem Kopf anzuhäufen, weil die nächste Bibliothek so weit weg war, sondern dass jeder gesagt hat, ja, das kann ich doch googeln, das weiß ich doch dann auch sofort, wenn ich es brauche. Also ist man in meinem völlig undidaktischen Kopf dann von Wissen zu Kompetenz gekommen. Und die Kompetenz, die scheint jetzt wieder eine völlig andere Bedeutung zu haben. Also was muss denn eigentlich der Mensch in 10, 20 Jahren, also für den wir ihn jetzt heute ausbilden, was muss er denn eigentlich können, was muss er wissen? Und brauchen wir denn all das noch, was wir bislang dachten, dass er es braucht? Keine große Frage, also raus damit.
Ich würde denken, dass ein der wichtigsten Faktoren ist kritisches Denken. Das hat sich ja gewandelt in der Form, wie du jetzt auch beschrieben hast. Also wir haben die Ära der Digitalisierung angefangen mit dem Computer gehabt, dann das Web. Und wir sind ja gewohnt gewesen, dass der Computer in der Regel uns auf die Frage immer die richtige Antwort rausgibt. Taschenrechner gibt eigentlich in der Regel, wenn wir es richtig nutzen, die richtige Antwort. Beim Googlen gibt es die Antwort auf die Eingabe, aber man muss trotzdem drauf schauen, in welcher Weise diese Seite natürlich ist. Das heißt also, aber jetzt haben wir ein System, was eine Antwort gibt, sehr mächtig ist, ja, wo auch vielleicht vorgeblich eine Antwort da ist, die durchaus plausibel scheint, aber trotzdem falsch sein kann. Ja, das ist nochmal aus meiner Sicht eine durchaus andere Situation. Die Tools sind mächtiger. Die Tools sind schon in unserem Alltag viel stärker, wie es jemals zuvor war in der Dynamik. Und du hast es schon richtig gesagt. Wir müssen ja unsere zukünftige Generation auf den Alltag vorbereiten. Und was es jetzt, was das automatisch impliziert ist, wir dürfen diese Tools dann oder wir dürfen diesen Approach nicht aus unseren Schulen rausstreichen. Ja, das ist, wenn wir müssen Schülerinnen und Schüler damit ausbilden, befähigen, mit solchen Tools umzugehen. Wir müssen sie auch sensibel darauf machen, was sind die Grenzen und was sind die Möglichkeiten von diesem Ansatz. Und das von eigentlich, ich würde immer sagen, von Anfang an, da gibt es natürlich noch ein bisschen in der Form bestimmten entwicklungspsychologischen Aspekt, aber ich würde sagen, so früh wie möglich, weil wir natürlich auch wissen, dass kritisches Denken in einer Zeit, die gespickt ist von A, Dynamik und B, so viel Missinformation, wie wir sie vorher wahrscheinlich noch nie hatten, auch entwickelt werden muss über verschiedene Stufen und verschiedene Szenarien.
Wir brauchen beides. Wir müssen die, genau wie Jochen sagt, darauf fit machen, mit dieser Welt umzugehen, kritisches Denken, mit diesen Tools umzugehen. Wir müssen ihnen aber auch ganz bewusst das Klassische beibringen. Wir haben die Situation, wenn alles nur noch KI generiert ist, dann brauche ich ein großes kritisches Denken, dann brauche ich ein riesiges Wissen, um überhaupt noch Wahrheit von Fiktion unterscheiden zu können. Wenn ich nur noch das habe, was künstlich generiert ist, dann habe ich keine Chance mehr, diese Welt wirklich kritisch zu beäugen. Also brauchen wir irgendwie ein echtes Fachwissen an den entscheidenden Stellen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Schüler nicht morgens und nachmittags komplett unterschiedlich lernen. Da sehe ich jetzt gerade eine große Gefahr, dass wir, egal wie wir es machen, beidem nicht gerecht werden. Wenn wir in der Schule alles nur noch analog machen und diese ganze digitale Welt draußen halten und nachmittags steht die gesamte Welt des Internets zur Verfügung zum Lernen, dann wird Schule immer mehr uncool. Da muss ich mich jetzt plötzlich mit dorischen Säulen beschäftigen, was mich überhaupt nicht interessiert. Und mittags kann ich mit YouTube und ChatGPT mir das drauf schaffen, was ich haben möchte. Gleichzeitig muss ich aber ihnen erklären, wie das kleine 1x1 funktioniert, damit sie zur größten Not wissen, dass 2x2 4 ist und nicht 5, wenn mir die KI das ausspuckt. Also wir müssen beidem gerecht werden und jetzt packe ich meinen Pessimisten aus. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen wollen.
Finde ich eine ganz spannende Frage, weil auch insbesondere ja die KI, also wenn wir mal so verallgemeinert sagen, oder auch der Algorithmus von Instagram oder von TikTok und so weiter, ja genau darauf abzielt, für diese Person genau das anzubieten, was im Belohnungssystem ist, den Kick gibt. Und das verglichen und das mit der Situation, wo der Lehrer da vorne steht und 27 von diesen dopamingeschädigten Kindern vor sich hat und jetzt genau diesen Kick nicht geben kann. Was macht das, ja? Jochen?
Genau, das ist aber genau der Punkt. Ne? Diese ganzen Fähigkeiten der neuen Technologien, die sind ja schon im Alltag drin. Davon sind die Kinder, die Jugendlichen, die Menschen, wir auch, davon komplett betroffen. Und wenn wir es nicht schaffen, und da spreche ich jetzt gar nicht so sehr von Schule, wenn es Schule nicht schafft, würde ich sagen, sie wird ihrem Bildungsauftrag gar nicht gerecht. Ja, weil der Bildungsauftrag ist genau der, den du schon gesagt hast, für die gesellschaftliche Teilhabe auszubilden. Wenn wir das in der Schule nicht schaffen, dann wird der Bildungsauftrag dann wird die Schule ihrem Bildungsauftrag nicht gerecht und dann haben wir ein echtes Problem. Und dahin das müssen wir auch in der Form durchaus auch gesellschaftlich, aber auch politisch sozusagen immer wieder highlighten und deutlich machen. Verbote bringen uns keinesfalls weiter. Regulierungen, oh, da zücke ich schon ein bisschen zusammen, weil bei Regulierungen, wenn es ehrlich reguliert wäre, heißt es Möglichkeiten und Grenzen, ja. Aber häufig erlebe ich, dass Regulierungen einfach Grenzen heißen. Und das ist natürlich genauso schlecht wie Verbote. Und wir dürfen aber in der Schule gar nicht aufhören. Also erstens mal haben wir schon jetzt die ganze Zeit auch besprochen, dass es in die Schule kommt, müssen wir unsere Lehrkräfte befähigen dazu. Das fängt in der Uni an. Das hört aber in der Uni nicht auf, weil nämlich der große Anteil von Lehrkräften bereits im Dienst sind. Das heißt also, wir müssen wirklich viele Fortbildungsmöglichkeiten geben, weil die Aufgaben der Lehrkräfte natürlich immens ist, ohne generative KI schon. Ja, also die Kolleginnen und Kollegen in der Schule haben so viel andere Dinge zu tun, die über das eigentliche Unterrichten hinaus gehen. Und dann kommt noch dazu, naja, jetzt sollen sie auch noch, sage ich jetzt mal, mit dem KI-Tool in den Unterricht ziehen, wo sie vielleicht noch gar nicht kennen, wo sie sich selbst nicht kompetent fühlen. Ja, also diese Situation müssen wir wahrnehmen und Angebote schaffen, sodass wir das lösen. Und auch da nicht stehenbleibend. Es gibt einen großen Anteil von unserer Gesellschaft, die wir in der Form auch dafür sensibilisieren müssen, dass das, was sie auf Insta, auf Facebook oder wo auch immer, also wer weiß, was unsere zukünftige Kommerzialisierung dann auf den Leinwänden irgendwann displayt, ja, und welche KI da die Vorschläge macht. Also wir müssen auch in die Gesellschaft reinwirken, um uns Menschen im Prinzip dafür zu sensibilisieren, dass all das, was wir digital bekommen, immer erstmal zu hinterfragen. So ein Prozess dahinter zu stehen, erstmal ein Fragezeichen zu machen. Das Fragezeichen könnte vielleicht schnell weggehen, aber man muss erstmal so eine Vorsichtigkeit schaffen, wo man dann immer bewerten kann, in welcher Weise diese Information für mich zuverlässig ist, oder eben nicht. Aber man darf nicht nur über die Bedenken reden, ja, sondern auch. Und das machen wir im Moment. Wir reden schon jetzt einen Großteil von diesem Podcast über Grenzen, Probleme und so weiter. Ich mag auch sehr stark über die Möglichkeiten reden und die sind wirklich vielfältig. Aber natürlich muss man die Grenzen die Vorsichtigkeit, die man damit haben muss, immer highlighten.
Ich steige mal kurz bei diesem Wort Vorsichtigkeit ein. Wir machen sowas in einem ganz anderen Kontext in der Schule seit vielen, vielen Jahren. Das Stichwort heißt Verkehrserziehung. Wir haben da draußen eine gewaltig gefährliche Welt mit großen, schweren, schnellen Fahrzeugen, in die wir nachmittags nach der Schule die Kinder entlassen. Wir sagen aber nicht, das Thema spielt in der Schule keine Rolle, das ist eine Aufgabe für zu Hause. Wir sagen auch nicht, das ist erst ein Thema ab 16 und bis 16 bleibt ihr bitte zu Hause. Sondern wir haben ein fein abgestimmtes System vom Kindergarten bis in die Schule hinein, wo wir den Kindern Schritt für Schritt den vorsichtigen Umgang mit dieser Welt beibringen und sie Schritt für Schritt daran führen. Wir starten mit einem Übungsplatz, bei dem man dann mit einer Fahrradschule, wie man das manchmal kennt, wo die auf ihren kleinen Fahrrädern in einer sicheren Umgebung arbeiten können. Wir haben vielleicht eingezäunte Spielplätze. Da ist ein Zaun drumherum, da hat es eine Weichbodenmatte. Die sollen laufen lernen, klettern lernen, aber es kann nicht so sehr viel passieren. Und wenn wir dann mit den Kindern auf die Straße gehen, dann machen wir das zunächst mal in sicherer Umgebung. Wir gehen über den Zebrastreifen, wir nutzen die Ampel, wir begleiten sie, die gehen zwei und zwei an der Hand. Wir haben ein Bewusstsein für diese Vorsicht im Straßenverkehr. Und zwar bei der Schulleitung, bei den Lehrkräften, bei den Eltern und bei den SchülerInnen. Und wenn wir dann rausgehen, dann gehen wir zunächst mal auf sicheren Wegen nach Möglichkeit. Und wir denken vorher nach, bevor wir mit der Klasse rausgehen. Wir machen den Schulausflug und dann überlegen wir uns sehr gut, gehen wir jetzt so rum oder so rum? Nein, da gehe ich nicht direkt über die Autobahn, sondern ich nehme die Unterführung. Ich denke vorher nach. Was wir aber nicht machen, wir halten die Kinder nicht aus Angst drinnen, sondern wir helfen ihnen, sich in der gefährlichen Welt sicher zu bewegen. Und das können wir jetzt eins zu eins auf diese KI-Welt übertragen. Wir bräuchten auch da zunächst mal einen Übungsplatz, wo wir ohne Datenproblematik spielen können, erfahren diese Chancen, die der Jochen gerade angesprochen hat. Wirklich spielen, ausprobieren, was kann das? Ich muss mir aber keine Sorgen machen, wo die Daten landen, was ich da vielleicht mal gerade nicht eingeben darf. Ja, dann habe ich es halt eingegeben, dann habe ich eine Karikatur von meinem Lehrer gemacht. Ist auch egal, das hat diesen sicheren Platz nicht verlassen. Und wenn wir dann mit echten Daten arbeiten, mit den Leistungsdaten aus meiner Klassenarbeit, mit den Inhalten des Aufsatzes der Oberstufenschülerin, dann bitte nur in geklärter Umgebung. Dann bin ich wieder vorsichtig. Und dann brauchen wir genauso wie bei der Verkehrserziehung ein Bewusstsein für Datenschutz bei der Schulleitung, bei den Lehrkräften, bei den Eltern und den Schülerinnen und Schülern. Wir achten auf Datensparsamkeit. Wir denken vorher nach, welche Tools wir einsetzen, welche wir anschaffen. Und auch da aber der gleiche Wunsch. Bitte auf keinen Fall die Kinder aus Angst einsperren, sondern ihnen helfen, sich in dieser gefährlichen digitalen Welt sicher zu bewegen.
Jetzt bleibe ich mal in diesem Bild, Florian. Wer jemals in seinem Leben erlebt hat, wie ein kleines Kind, 2, 3, 4, 5 Jahre, wie auch immer alt, sich auf sein kleines Fahrrad setzt und zum ersten Mal diesen Schritt selber zu fahren, ohne die helfende Hand oder die Stützräder. Und dann diese Freude sieht, wo dieses Kind feststellt, hey, ich bin Superman oder Superwoman, ja, ich kann ja Fahrrad fahren, sensationell. Dann will ich doch sehr hoffen, dass Kinder das Laufen lernen und das Fahrradfahren lernen, nicht auf dem Schulhof erst in diesen geregelten Bahnen leben, sondern einfach draufgehen und feststellen, ich kann was. Und ich möchte in diesem Bild bleiben. Also ich glaube, die Schule bietet einen Ordnungsrahmen an und muss es auch und muss auch Strukturen und Mechanismen anbieten. Aber ich glaube, was wir natürlich auch erleben, ist ja so ein Awakening, bleiben wir mal bei diesem Begriff, also dass jemand feststellt, egal welches Thema mich interessiert, ich kann zumindest mal bis zu einem gewissen Expertengrad, kann ich einen Lehrer finden, der mir das beibringt, Bienenzucht in Kolumbien oder Thermodynamik von Raumfahrzeugen oder was auch immer. Das heißt also, wir erleben gerade, dass wir eigentlich ja eine Demokratisierung von Wissen haben, eine Demokratisierung von Fähigkeiten haben, die nicht darauf angewiesen sind, dass ich durch Zufall in die richtige Bibliothek gelaufen bin oder durch Zufall die richtige Person an meiner Seite hatte, sondern ich kann das alles selber aus eigener Kraft tun. Also ich finde es sehr spannend, dass wir jetzt natürlich erleben, vielleicht auch einfach zu akzeptieren, dass jetzt die Menschheit da wieder einen wahnsinnigen Schritt nach vorne macht, denn die Sprachbarrieren sind weg, die Wissensbarrieren sind weg, die Fähigkeitsbarrieren sind alle weg. Ja, und dass wir das einfach zulassen, dass die Kinder einfach Dinge tun, die um Lichtjahre vor denen sind, was die Lehrkräfte können, ja, weil sie nämlich in ihrem Bild und auch in ihrem Auftrag, nämlich einen geschützten Raum anzubieten und so weiter, ganz anders davor gehen. Und weil sie vielleicht auch in einem anderen Alter sind, wo dieses spielerisch und einfach sich reinwerfen eben nicht mehr stattfindet oder nicht mehr in der gleichen Weise stattfindet. Ein Plädoyer für einfach mal machen.
Dann grätsche ich aber jetzt rein und sage, es gibt die EU-Datenschutzgrundverordnung und da gibt es einen Erwägungsgrund Nummer 38. Und der sagt, Kinder verdienen einen besonderen Schutz. Das heißt, wenn wir schon datenschutzrechtliche Regelungen haben, dann müssen wir bei Kindern nochmal besonders sensibel sein. Daher bitte lasst uns KI-Spielplätze schaffen, auf denen die wirklich spielen können. Und wir als Land, wir als Staat werfen bitte Berge von Geld auf einen solchen Spielplatz, um eine gesicherte Umgebung zu haben, damit unsere Kinder genau Lust haben, Fahrrad zu fahren, Spaß haben, alles lernen zu dürfen, was sie lernen wollen, ohne dass wir uns an irgendwelche anderen Firmen verkaufen, an irgendwelche datenschutzrechtlich schwierigen Unternehmen, sondern dass wir hier als ein reiches Land alles Geld nehmen und uns solche digitalen Spielplätze schaffen, auf denen wir guten Gewissens als Eltern und als Lehrer die Kinder ihre Erfahrungen machen lassen dürfen.
Und der AI Act gibt uns sogar den Auftrag dafür. Da gibt es so einen Ausdruck, der heißt Sandboxes, wo eigentlich dazu beauftragt wird in unterschiedlichen Bereichen. Und zu den Bereichen gehört eher aus meiner Sicht eben auch Education, also Bildung, Sandboxes zu schaffen, die genau so einen Spielraum zulassen. Geschützter Bereich, wo man explorieren kann, aber auch verschiedene Gruppen daran beteiligt sind, von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Schulen, aber auch die Kultusministerien und die Unis, die dann auch da einen Blick drauf haben dürfen, ob die Schülerinnen und Schüler tatsächlich mit dem, was man intendiert zu tun, auch wirklich erfolgreich sind und so weiter. Also sehr, sehr schönes Bild, wo auch der Rahmen eigentlich gewährt ist dafür.
Wunderbar. Das heißt also hier mutig voranschreiten, aber eben auch drauf schauen, was tun wir da eigentlich? Florian, du hast auch mit den Aspekten nochmal betont, dass natürlich auch da kommerzielle Interessen dahinter stehen, die sind gewaltig. Ja, wenn man sich die Investments anschaut, dann macht das nur Sinn, wenn man eben auch die zukünftige Wertschöpfung, das zukünftige Wissen, auch die Daten damit einbezieht in die Gleichung. Da sind wir schon, wir können mit Sicherheit 5 Stunden über dieses Thema reden und wir müssen es vielleicht auch nochmal öfters machen, denn wie ihr schon mehrfach betont habt, das ist alles gerade im Fluss, das ist alles gerade wie ein Brennglas, das eigentlich die gesellschaftliche und die technologische Entwicklung hier in der Schule eben sich anschauen lässt. Jetzt produziert ihr ja Menschen, die aus der Schule rauskommen und dann irgendwas machen müssen. Ich frage für einen Freund, also für meine Tochter vielleicht auch ein bisschen, die ist gerade 18 geworden, hat die Abi gemacht und so weiter. Und ich weiß, Florian, du hast auch Kinder. Was würdet ihr den jungen Menschen nach der Schule empfehlen? Was sollen die denn machen? Welche Ausbildung, welches Studium? Habt ihr da einen Tipp? Ich frage die Frage jeden Gast.
So viel wie möglich ausprobieren, um zu verstehen, ob das, was ich tun würde, meinen Interessen entspricht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man was findet, wo man gerne macht, auf der einen Seite, wo man am Anfang noch nicht alles verstehen muss und wo auch durchaus schwierig sein kann erstmal, aber wo man gern macht, wo einem Spaß macht und wo man auch bereit ist, eine Anstrengung reinzustecken, um das zu verstehen, wo man sich vielleicht vorstellen kann, erstmal eine gewisse Zeit darin auch zu arbeiten. Man muss da nicht bis zu seinem Lebensende oder bis zur Rente, so sie noch geben wird, bleiben. Aber man muss erstmal ein Gefühl dafür bekommen, dass ich das jetzt erstmal machen möchte. Ja. Und da möchte ich auch nochmal an dieser Stelle vielleicht eine Lanze brechen für die Ausbildungsberufe, auch wenn das jetzt nicht die Domäne ist, wo wir verkaufen, wenn wir von Universität unsere Studierenden anheuern wollen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 30%, glaube ich, von den Leuten, die einen mittleren Abschluss machen, keine Ausbildungsberuf machen. Was passiert denn mit den Jugendlichen? Und was passiert dann später mit dem, wo unsere Gesellschaft zum Teil auch drauf fußt, mit unseren Unternehmen, wo auch den Jugendlichen einen gewissen Rahmen geben, was dann weiter passiert, wo auch essentieller Teil unserer Gesellschaft sind. Also unbedingt auch Ausbildungsberufe ausprobieren, nicht gleich ans Studium denken, würde ich sagen, kann man auch machen, aber das tun, wo man richtig, darf ich das sagen, richtig Bock drauf hat erstmal und da kann man erstmal explorieren. Ja, also das heißt nicht, dass man mit 19 gleich was anfängt, sondern vielleicht sich auch ein Jahr mal ein bisschen Luft verschafft und zu gucken, zu schnüffeln, ja, reinzuriechen, was mache ich gern, was ist auf der einen oder anderen Seite, was wird da gefordert und so weiter.
Ich kann eine relativ ähnliche Antwort geben. Ich sage das jetzt nicht nur meinen eigenen Kindern, die sind noch ein bisschen kleiner, wir sind noch nicht ganz an dem Punkt wie bei dir, Christoph, aber meinen Schülerinnen und Schülern habe ich immer genau das gesagt. Bitte macht das, worauf ihr Lust habt. Schaut nicht nach dem Beruf, der später kommen wird, sondern nehmt das, wo ihr innerlich ein bisschen dafür brennt, weil dann seid ihr in diesem Bereich gut und dann habt ihr die Chance, einen entsprechenden Beruf zu finden, bei dem ihr das umsetzen könnt. Und das würde ich weiterhin sagen. Such dir das aus, worauf du richtig Lust hast, dann wirst du gut da drin sein. Was man vielleicht noch ergänzen kann, ich wäre momentan etwas vorsichtiger, auf einen speziellen Beruf mich zu konzentrieren, zu sagen, ich werde Steuerberater. Ich möchte das gerne machen. Ich weiß nicht, welcher von den beiden Steuerberatern, die es dann deutschlandweit vielleicht noch geben wird in 10 Jahren, welcher von diesen beiden man dann sein möchte. Ich glaube, ganz viele von diesen Berufen, die wir jetzt noch als sichere Zukunftsperspektiven haben, wird es in dieser Form gar nicht geben. Wir bräuchten vielleicht eher Qualifizierungen, bei der man in einer bestimmten Bandbreite sich beruflich weiterentwickeln kann. Deswegen, wenn die Chance da ist, würde ich Töchtern und Söhnen eher empfehlen, Studiengänge zu wählen oder Berufe zu nehmen, bei denen eine gewisse Breite da ist um sich da weiterentwickeln zu können, nicht so sehr zu fokussieren auf einen speziellen Beruf. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt immer irgendwelche Nerdinnen und Nerds, die schon wissen, ich will genau das, ich will später mal Uhrmacher werden. Ich habe so einen Schüler im Kopf, der hat genau das gesagt, der war bei mir in der Oberstufe, der wollte immer Uhrmacher werden. Das war das Einzige, was er gesagt hat, immer, immer Uhrmacher. Und das ist heute ein Spitzenuhrmacher, der alte, sehr teure Uhren repariert. Der hat seine Nische gefunden. Aber bei allen anderen würde ich sagen, bitte mach das, was dich interessiert und schau nicht auf den Beruf, sondern auf deine eigene Möglichkeit der Weiterentwicklung.
Christoph, dann ist die Antwort ja ganz einfach. Soziologie studieren, das war immer schon das Fach mit dem wenigst klaren Berufsbild und deiner großen Bandbreite.
Oder Physiker und Mathematiker, genau, passt sehr gut. Ja, Florian, an einer Stelle muss ich dich enttäuschen. Also ich glaube, wir werden erst den Weltfrieden und auch den Klimawandel stoppen, aber das Steuersystem werden wir nie vereinfacht kriegen. Also insofern, Steuerberater ist, glaube ich, ziemlich safe. Vielen Dank für diese wunderbare Inspiration. Das Thema Schule ist ja ein Thema, zu dem ja wirklich jeder irgendeine Meinung hat. Ja, deswegen ist es auch so ein schwieriges Thema manchmal. Ich glaube, wir stecken da alle tief mit drin, entweder als ehemalige Schüler, als Eltern von Schülern, als Lehrerinnen und Lehrer. Und zumindest immer als Gesellschaft mit einem klaren Auftrag, dass wir in der Schule ganz viele Grundlagen eben legen. Und wir müssen uns, egal wie, damit auseinandersetzen, was wir denn wollen. Und deswegen vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch, denn ich glaube, dieses Thema wird es auch wieder in der Zukunft immer wieder mal neu geben. Und ich bin sehr gespannt, wie denn so die nächste Generation an Schülerinnen und Schülern aufwachsen wird mit dem neuen Mitschüler KI. Danke euch.
Auch von mir, danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Tschüss zusammen.
Future where it stands in this day.